Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Bei mir im virtuellen Studio darf ich wieder André begrüßen. Hallo André.
Hallo.
Kriege ich das Wort Studio schon nicht mehr hin. Das ist ein Podcaster vor den Herren.
Zu spät schon?
Ja, haben wir beide eben gesagt, ne? Schon ja. So ein bisschen Müdigkeit, aber trotzdem irgendwie hatten wir beide das Bedürfnis zu sprechen.
Auf jeden
Fall. Oder uns dann auch diese 5 Fragen, die wir heute vorbereitet haben, 5 krebsige Fragen, haben wir eben gesagt, die wieder anstehen. Die wollten wir natürlich auch loswerden, wenn wir sie schon vorbereiten. Man kann ja nicht irgendwas vorbereiten und dann wird man es nicht los. Das ist auch unbefriedigend. Dann machen wir es lieber so ein bisschen in den Abendstunden. Ne?
Ja, mal eben spontan zusammen telefonieren und ab dafür. Ne?
Ja.
Wie geht's dir denn eigentlich? Das können wir ja nochmal eben kurz.
Wollte ich dir auch gerade fragen. Ja, ich bin im Moment arg viel unterwegs. Also ziemlich viele Termine, privat, Ehrenamt, Krebs. Also wirklich krass. Deswegen freue ich mich sehr auf unseren Urlaub, muss ich sagen, weil unser Urlaub ist so ein bisschen ja so ein Schlusspunkt von dieser heißen Zeit, dann die jetzt im April halt noch kommt.
Ja.
Und da werde ich Handy weglegen und mit dir sabbeln, aber mehr auch nicht. Also das habe ich mir schon fest vorgenommen.
Ich gucke jeden Tag auf die Wettervorhersage.
Geil. Das wird aber auch wirklich schön.
Vorfreude ist immer die schönste Freude, ne?
Das ist so, ne? Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, auch gut. Ich habe heute eine tolle Begegnung gehabt mit einem alten Freund aus meiner Heimatstadt, den ich ja ewig lang nicht gesehen habe. Der ist aber handwerklich hier in Bremen unterwegs. Und wir sind ja immer noch bei so ein paar Sachen dabei bei uns im Haus. Und naja, den habe ich heute mal antelefoniert und dann kam er. Und dann haben wir heute tatsächlich fast 3 Stunden zusammengesessen und über Gott und die Welt, auch über den Krebs. Ich habe den heute informiert und gesprochen. Und ja, weiß nicht, das war Wahnsinn, dass man mal einfach mal so 3 Stunden von der Kindheit bis wie es zwischenzeitlich gelaufen und jetzt ja gerade halt dieses Krebsthema alles abgeklappert haben. Tolles Gespräch, war schön. Also von daher eigentlich ein toller Tag heute.
Ja, also war bei mir auch, bloß ich saß heute wieder lange im Auto, deswegen, ich sag mal, wenn die Sonnenstrahlen nochmal rauskommen, dann, ja, ich sag mal, verflucht man schon jede Stunde im Auto so, sondern man will da einfach raus, vielleicht in den Garten oder irgendwie spazieren gehen oder was auch immer, dann lieber als im Auto zu sitzen. Ne?
Voll.
Ja, dann lass mal reinstarten in die 5 Fragen, ich kann gar nicht so abschätzen, wie lange es dauert.
Ich auch nicht.
Aber
das ist die Vorbereitung ist zwar die Vorbereitung der Fragen, aber man hat natürlich keine Antworten vorliegen. Und wir beide mögen ja gerne ins Sabbeln kommen.
Ja.
Von daher müssen wir uns vielleicht begrenzen.
Ja, und wir haben letztes Mal, glaube ich, auch beide so ähnliche Fragen gehabt. Also wir wissen ja beide von unseren Fragen nichts. Und manchmal überlappt sich das, dann erklärt sich natürlich deine zweite Frage mit meiner dritten. Und dann ist die Zeit weniger. Aber manchmal, ja, wie du schon sagst, wir beide reden gerne. Das kann auch länger dauern. Aber wir gucken mal.
Gucken wir mal, genau.
Ich fange mal an.
Fang du an, wollte ich auch sagen.
Ja, ich starte mal, weil ich sie gerade so just zur Hand habe. Und zwar ist die erste Frage an dich, André. Willst du bei mehreren möglichen Wegen oder Optionen selbst stark mitentscheiden oder lieber eine klare Empfehlung bekommen? Also alle Fragen sind so auf Krebsi gemünzt, ne?
Ja. Schwierig, entweder oder sagen zu müssen, weil ich finde eine klare Empfehlung schon nicht schlecht. Also wenn der Arzt wirklich von einem Weg komplett überzeugt ist und das darlegen kann, warum, wieso, weshalb, dann kann ich mich, glaube ich, eher darauf einlassen, den Weg mitzugehen, aber grundsätzlich Optionen zu haben, abzuwägen, dieses Shared Decision Making, wovon wir auch immer mal wieder sprechen, findet bei mir auch tatsächlich ganz stark statt. Also ich lege da schon nicht alles auf die Goldwaage, aber ich hinterfrage schon Sachen. Habe auch oftmals schon einen eigenen Plan vorliegen, wenn ich ins Gespräch gehe, dass es sogar so weit ging. Ich weiß nicht, ob das beim letzten Podcast rübergekommen ist, dass ja meine Frau im Nachgang zu mir sagte, ihr hattet eigentlich zwei konträre Wege. Du bist eigentlich schon mit deinem klaren Plan ins Gespräch gegangen und er hatte eigentlich einen anderen Plan, der Onkologe, und da haben wir uns irgendwie fast gegenseitig versucht, irgendwie von unseren Plänen zu überzeugen und vielleicht, ja, muss man da doch auch öfter wieder lernen, zuzuhören, also ich in meiner Person. Mhm. Von daher, ich würde mir wünschen, wenn es immer so klare Empfehlungen geben würde, ja.
Genau.
Aber das ist ja leider nicht so. Ne? Das ist
aber ja ein gutes Feedback ja auch von deiner Frau, ne? Dass du da nochmal, dass man sich so ein bisschen vielleicht im Arztgespräch so selber,
ja,
ich erde hört jetzt blöd an, aber dass man reingeht und auch zuhört, das hatte ich ja, genau, die Folge davor noch mit meiner Radiologin, ruhiger ist, vielleicht nochmal durchatmet, nochmal überlegt, habe ich jetzt alles gesagt, als wenn man zu schnell rein und zu schnell rausstürmen, ne?
Ja.
Und als ich dir die Frage gerade vorgelesen habe, habe ich nämlich auch daran gedacht, am schönsten wäre es ja, wenn es eine klare Empfehlung schon gibt. Also ja. Wenn es klar ist, ne, dass es dir in die Mutation, das und das ist das beste Medikament, genau. oder die OP oder Bestrahlung ist das Richtige. Das wäre ja der Idealfall, ne?
Zack. Richtig. Dann braucht man sich die ganze Zeit nicht irgendwie den Kopf so zerbrechen. Aber ja, oftmals ist es ja leider nicht so, dass man genau diese klare Entscheidung hat, sondern das ist so eine Abwägungssache. Ja, genau. Aber letztendlich würde ich mit beiden gehen. Also wenn es die klare Empfehlung geht, die klare Empfehlung. Ansonsten aber schon Abwägung, mehrere Optionen. Shared Decision Making ist eigentlich letztendlich das, worauf es bei uns ankommt, würde ich fast behaupten.
Ja, ja, sehr gut.
Meine Frage an dich, klingt ähnlich, geht aber eigentlich doch in eine andere Richtung. Deine Therapie wirkt nicht mehr, hypothetisch. Mhm. Ne? Toi, 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 das wird nicht toi, so sein. Toi. Aber sie wirkt nicht mehr. Glaube zwar zu wissen, was du machst, aber hakst du selber weiter nach, forderst immer weiter Tests ein, gehst immer weiter und weiter, oder kommst du auch an den Punkt, und das ist so ein bisschen die Parallele zu der Frage gerade, oder vertraust du auch irgendwo, dass dich jemand an die Hand nimmt und dir den Weg zeigt? Also gehst du selber ans Steuer oder lässt du dich auch mal ein Stück fahren?
Also erstmal bin ich absoluter Verfechter, selber ans Steuer zu gehen. Das ist auch, glaube ich, meine größte Angst. Ich sage mal zum Beispiel bei Gehirnmetastasen oder Medikamenten mit Wesensveränderung, dass ich nicht mehr Herr der Sinne bin und dann das Steuer nicht richtig in die Hand nehmen kann. Dann hoffe ich natürlich auch so Personen wie Marika oder dich, die dann in meinem Umfeld sind und irgendwie das Steuer in die Hand kriegen.
Ja.
Weil ansonsten, da kennst du mich auch, bin ich natürlich lieber der dann in der Zweitlinie, also exakt sehen will, welche Marker wurden bei der Rehbiopsie genommen, also welche wurde alles genommen oder einfach nur 3-4, sondern wurden irgendwie alle 300 genommen. Also da bin ich, glaube ich, schon auch mit einer kleinen Angst behaftet, würde ich sagen, dass nicht alles genau gemacht wurde. Auch so ein bisschen vielleicht perfektionistisch in dem Sinne. Nicht, weil ich jemals Perfektionist war oder vielleicht ein bisschen, aber das spielt eher so die Angst mit, verpasse ich eine Chance?
Ja.
Ne? Also
haben wir diagnostisch irgendwo was liegen lassen, um irgendwo noch einen Angriffspunkt zu bekommen, irgendwo, ne?
Ja. Genau, das sehen wir ja auch oft, ne? Bei Zuhörerinnen oder so, dann wurde irgendwie nur ein, zwei Mutationen überprüft, aber RedMed und was ich, wie die alle heißen, HR2 halt nicht. Ja, bei mir wäre die Angst, dass ich irgendwas übersehe oder übersehen kann, wenn ich nicht am Steuer bin, das ist, glaube ich, mein größtes Problem.
Ja.
Also ja, ich würde lieber selber alles prüfen.
Ja, hätte ich auch so erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Aber letztendlich, es kommt ja auch immer irgendwie auf die Personen an. Bei dir, glaube ich, dass du auch so weit informiert bist, vernetzt bist, dass du auch, ich sag mal, selber bei mir bei dem Bild die Karte lesen kannst, wo es hingeht und dann dahin fahren kannst.
Ja, aber unterschätzt nicht den Moment des Progresses, ne? Also
ja, alle, ja, ja, ja.
Ich habe noch keinen gehabt. Alle berichten davon, dass es wie die erneute Krebsdiagnose ist.
Wo man erstmal rausgehauen wird, ne?
Ja.
Mhm. Ja. Ja, ja. Und da wieder auf die Hinterbeine trotzdem zu kommen und weiterzumachen und den Antrieb zu bekommen und nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, das ist schon.
Nee, da Hut ab. Schwierig. Also da brauche ich dich, vielleicht musst du vielleicht herfahren, sagen, so, Alter, wir fahren jetzt los oder wir schreiben jetzt mal eine E-Mail, ne? Das habe ich ja bei ein, zwei von unseren Mutmacherinnen auch gemacht, wo ich gesagt habe, ja, Rehbiopsie, also los.
Ja.
Ne? Wo die dann einfach gesagt haben, oh nee, kein Bock mehr.
Ja, ja, das ist dieses Aufgeben, obwohl es jeder eigentlich besser weiß, aber
man
kann immer schlau reden, wenn man nicht in der Situation ist irgendwo selber. Aber
nee, und ich hab das ja auch gehabt mit der Zusatzmedikation. Da habe ich auch gedacht, wozu der ganze Mist, ne?
Ja,
also
ja,
ich kann das schon verstehen, aber genau, ich drücke die Daumen oder vertraue mir und dir und meinem Umfeld, dass wir, wenn du das hast oder ich, dass wir uns da gegenseitig irgendwie in den Hintern treten.
Ja, ja. So ist der Plan und so ziehen wir es auch durch.
Ja, Deal. So, kommen wir zu meiner zweiten Frage. Und zwar, willst du in einem Kontrolltermin, also
Staging,
ja, so. Staging, genau. Willst du da sofort Klartext hören oder erstmal nur so viel, wie du auch tragen kannst? Also
wenn jetzt wirklich so ein Progress vorliegen würde,
ja,
und die Situation
sind wir wieder beim Progress.
Mist aus.
Ich glaube auch, dass wir gerade diese Fragen so aussuchen, weil du bist so an der Grenze, ich habe sehr starke Schmerzen. Irgendwie dieses Progress-Ding ist bei uns gerade so sehr akut. Und da frage ich mich.
Die Angst, ne? Ja. Vielleicht spiegelt sich das ein bisschen wieder, hast du recht.
Ja. Willst du alles sofort hören? Also, oder willst du erstmal das Wichtigste nur? Also.
Ich weiß es jetzt gerade, wenn ich das jetzt so höre und jetzt davon ausgehe, dass ich mit einem Riesenprogress, also an mehreren Stellen, keine Ahnung, konfrontiert werde, dann würde ich, dann muss ich jetzt auch schon schlucken, wenn ich jetzt so an diese Situation denke. Aber aus der Erfahrung mit dem Radiologiebericht, den ich mir immer raushole, das ist ja auch so fast so ein High-Noon-Showdown. Da sitze ich manchmal in der Tiefgarage im Auto oder halt irgendwo, wo ich geparkt habe, manchmal irgendwo in einem Café, bei einem Cappuccino, und dann liegt der Brief so vor mir, schieb den mal so nach links, nach rechts und dann meistens in so einer kurzen Handlung, zack, raus damit, guck dann drauf, dreh ihn direkt um, weil meistens auf der zweiten Seite ganz oben quasi die Zusammenfassung steht, und dann hofft man natürlich, dass eine der ersten Worte irgendwas mit stabiler Befund und so weiter und so fort ist. Und da habe ich jetzt ja schon ein paar Mal dann erlebt, dass da per se stabiler Befund dann mit so einem leichten Nebensatz steht. Dann geht es quasi in die konkrete Beschreibung des Radiologen und die lese ich mir dann meistens als nächstes durch. Und da wird ja so viel beschrieben im Detail, dass manches gar nicht problematisch ist, aber du trotzdem denkst, Halleluja, gleich kippe ich um. Und ja, wenn ich das so sehe, dann glaube ich, bin ich doch bereit, in dem Termin auch wirklich dann die volle Dosis zu nehmen, um gleich zu wissen, hier leuchtet alles rot, hier ist Alarmstufe rot und wir müssen jetzt irgendwie was machen. Ich hoffe nur, und das wäre vielleicht das einzige Manko, was ich sehen würde, dass ich in der Lage bin, wenn es wirklich um viele verschiedene Themen geht, das alles adäquat alleine aufzunehmen. Also ich hoffe, dass es dann ein Termin wäre, bei dem ich dann begleitet werde oder dann nochmal die Chance bekomme, später anzurufen. Also das wäre meine Taktik dann. Und ich glaube auch ganz sicher, dass die Onkologen das nochmal machen würden. Also wenn ich mich am Abend oder zwei Tage später nochmal melde, dies und jenes Thema, das brennt mir irgendwie nochmal auf der Zunge und lass uns das nochmal besprechen, dann machen die das ganz klar, da bin ich mir sehr sicher. Aber das wäre so das Einzige, warum ich sagen würde, nicht, also so Salamischeibentaktik ist besser, weil man natürlich alles verarbeiten muss, aber die Schwere der Diagnose, die kann ich durchaus, oder des erneuten Progresses, die würde ich, glaube ich, lieber gleich in der vollen Dosis bekommen, um selber in mir vielleicht auch so ein Hab-Acht-Moment auszulösen, so von wegen, so jetzt müssen wir aber wirklich loslegen.
Ja, ich bräuchte alleine, um die Situation zu bewerten, bräuchte ich alle Infos. Also mir würde, glaube ich, wenn ich so Salamitaktik bekommen würde, würde mir, glaube ich, was fehlen. Also ich könnte mir dann keine Gedanken machen über meinen weiteren Weg, wenn ich nicht alles wüsste. Ne? Das kam mir sofort so, also bei der Frage so auf. Ich würde lieber alles wissen wollen, damit ich die Gedanken nicht zu lange in eine falsche Richtung laufen lasse.
Ja, ne? Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja, das ist echt schwierig. Wahrscheinlich, wenn man sich jetzt so einen Plan vor Augen wirft, wie man in dieser Situation umgeht, man reagiert dann doch ganz anders. Vielleicht sitze ich da völlig perplex und kriege gar nichts mehr mit, weil wenn das überraschend kommt, wie das bei mir jetzt im letzten Fall so ein bisschen war, es war ja kein klarer Progress, aber trotzdem im Nachgang zu erfahren, dass meine Frau den Eindruck hatte, dass der Onkologe eigentlich mit dem Plan des Therapiewechsels in das Gespräch gegangen ist, hat mir ja so dann auch die Augen geöffnet, habe ich dir dann ja auch erzählt. Und wenn mir das während des Gesprächs schon bewusst geworden wäre, dann hätte ich auch ganz andere Gedanken im Kopf gehabt. Und ich weiß gar nicht, ob ich dann in dem Moment noch so da gewesen wäre, sondern dann wären im Kopf schon Sachen abgelaufen von wegen, oh Mann, was machen wir dann dies? Ach, unser Urlaub steht an, dann kann ich ja das nicht. Gerade die ersten Wochen sind mit Nebenwirkungen behaftet. Ach, keine Ahnung. Und so weiter und so fort. Und dann bist du in so einem Gedankenstrudel und hörst ja gar nicht mehr, was der Gegenüber dir genau erzählt. Ja, also, wie sagt man so schön? Jeder, wie Mike Tyson, ne? Jeder hat einen Plan, bis er den ersten Schlag ins Gesicht bekommt. So.
Ja, weiß ich, aber ich habe auch überlegt, ob das so gut ist, dass wir beide zusammen CT haben oder ob ich lieber so ein bisschen Platz lasse, dass du mich vielleicht doch begleiten könntest. Weil ja, das nächste CT wird echt, glaube ich, so ein bisschen entscheiden. Irgendwie vom Gefühl her, ne? Aber es kann auch wieder nur gefühlsmäßig sein.
Ja, ich weiß nicht, aber ich bleib mal jetzt dabei, ich will die volle Dosis und jetzt kriegst du die volle Dosis, die zweite Frage. Jawohl. Und zwar auffälliges Bild, aber du fühlst dich gut, du lebst und alles ist toll, tolles Gefühl, durch die Gegend zu laufen, du fühlst dich fit. Wem glaubst du mehr, also worauf hörst du?
Ja, also ich habe ja gerade genau das Gegenteil. Ich habe ja immer Schmerzen ohne Ende und habe eigentlich ein relativ stabiles Bild. Wenn das Bild zeigt oder sagt, da ist was, aber ich fühle mich gut, so war ja deine Frage, dann würde ich tatsächlich auf das Bild hören. Und dann muss ja was Entscheidendes passieren, wie Rebiopsie, Liquid Biopsie, also irgendwas, ob man jetzt punktieren kann oder Liquid Biopsie übers Blut genommen werden kann, muss. Beispielsweise auch Gehirnmetastasen haben wir auch schon ein paar Mal die Woche jetzt das Thema gehabt, deswegen haben wir den Post auf Instagram gesetzt, weil oftmals die gar keine Symptome auslösen, sondern die Leute gehen zum Staging, bub, da ist was, das wäre ja auch was, ich fühle mich gut, aber ist was. Dann muss ich in Aktion treten. Also für mich gibt es da gar kein Abwarten, sondern in Aktion treten kann ja auch sein, wir machen eine Rebiopsie. Und ich muss dann auf Ergebnisse warten. Das ist ja auch eine Reaktion. Oder jemand sagt, so, wir können das bestrahlen und dann muss man da sich ein Bestrahlungszentrum suchen oder. Also ich glaube, dass jedes Mal eine Aktion daraus entsteht. Oder man macht dann PET-CT und sagt, okay, relativ ruhig oder wir wissen jetzt wo, wir warten nochmal eben 2 Monate ab und gucken uns das nochmal an, weil wir können jetzt noch nicht punktieren. Ja, wir müssen noch mal eben abwarten.
Ja.
Also irgendwas resultiert da immer, glaube ich, bei mir. Ich bin nicht der Typ, der dann sagt, ja gut, dann sehen wir uns in 3 Monaten wieder. Also das mir würde gut. Mir,
ja, nee, genau, das stimmt.
Das würde mir nicht passieren, glaube ich. Ja. Also das würde ich nicht machen. Dafür bin ich dann einfach nicht, ja, cool genug, will ich nicht sagen. Ich habe schon zu viele Sachen gesehen in den letzten 3,5 Jahren. Muss ich ehrlich sagen, wo es innerhalb von 4 Wochen echt dramatisch geendet ist. Und das will ich einfach für mich vermeiden.
Ja, also ich denke gerade daran, dass mein Hausarzt und meine Onkologen mich aber schon immer auch nochmal nach meinem Wohlbefinden fragen. und ich auch irgendwie gelernt habe, jetzt in dieser, im Laufe der Therapie schon auch nochmal manchmal in mich zu horchen. Wie geht's mir denn? So, und hast du vielleicht momentan Probleme, die vorher mal nicht aufgetreten sind? Und muss aber auch sagen, wenn dann Bild was Klares zeigt, dann wäre das Gefühl auch mit diesem Bild dahin. Ganz ehrlich, ja, weil genau. man hat ja nicht mehr dieses Körpergefühl wie vorher, wo man nicht getäuscht werden kann, sondern man sagt, ich bin gesund, und dieses Gefühl hat man nicht mehr ganz so, dieses Selbstbewusstsein von wegen, ich vertraue meinem Körper, also ist bei mir zumindest so, sondern ich habe immer so eine kleine Angst, dass da halt irgendwo jetzt gerade was laufen wird. Geht dir wahrscheinlich genauso.
Völlig normal. Wir sind palliative Patienten im Endstadium. Die haben immer Metastase im Körper. Da ist immer was am Gange. Da ist immer was aktiv. Wir haben nicht eine, ich sag mal, Therapie, die wir beendet haben. Ein OP, wo wir, nachdem wir krebsfrei sind, auch dann hat man Angst, dass er zurückkommt. Aber bei uns ist er ja da. Also er ist ja aktiv. Das ist von uns ja keine Einbildung, sondern es ist einfach da. Und wenn sich dann noch was bewegt, obwohl das ja schon, ich sag mal, schon da ist im Endstadion, muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie auf dem Holzweg sind. Also,
nee, wahrscheinlich nicht.
Ja, dann fahren wir mal fort gleich mit der 3 für dich. Und zwar würdest du eher eine neue, experimentellere Möglichkeit wählen oder den klassischen nächsten Schritt wie Chemo, Bestrahlung? Also nichts so kein fancy Stuff, sondern also experimentell, sprich Studie oder Klassik?
Schon Studie. Auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt, wenn ich in diesem ALK-positiven Kosmos denke, dann sind das derzeit laufende Studien, die sehr erfolgsversprechend ja auch schon wirken.
Ja.
Von daher weniger in dieses Experimentelle für mich irgendwie reingehen. Aber selbst wenn, würde ich, glaube ich, vielleicht mit dem Onkologen absprechen, haben wir hier vielleicht ein Zeitfenster, trotz Progress, wo wir erstmal was ausprobieren könnten, oder läuft uns das wirklich weg und es bleibt keine andere Wahl. Und sobald es aber halt irgendwie so einen Hoffnungsschimmer gibt, da vielleicht irgendwie erstmal experimentell, engmaschig was kontrolliert nebenbei, aber dann auszuprobieren, dann würde ich, glaube ich, immer diesen Weg gehen, weil ich damit verbinde modernere Medizin, mehr Lebensqualität und vielleicht auch diesen gewissen Hoffnungsschimmer, dass da vielleicht ein richtiger Gamechanger dabei ist.
Ja, bei einer Studie auch ja noch bessere Beobachtung, ne? Also höchstwahrscheinlich. Aber versetz dich mal in den Moment, wo keins, also genau, ihr mit ALK seid in einer relativ guten Position. Stell dir euch auch mal vor, oder stell dir mal vor, alle TKIs für ALK werden jetzt am Ende, also jetzt alle durchgespielt. Dann, was würdest du dann machen?
Ja, schwierig. Das ist diese vermeintliche Sicherheit, in der man sich irgendwie in diesem ALK-Kosmos befindet, was sehr trügerisch ist. Aber wenn ich das so durchdenken würde, also ich bin ja, ich denke da an ein, zwei, besonders an eine Dame jetzt aus unserem Mutmacherkreis, die jetzt ja auch zuletzt durch die Chemo dann durchgegangen ist. Und ich glaube, weil sie auch Mareike, ne, weil sie da, weil die auch mental so stark ist und mit viel Unterstützung das aber auch so tough durchgestanden hat und ich mit ihr zuletzt auch irgendwann mal darüber gesprochen hatte, wie sie das angeht und dass sie selber schon die Erfahrung hat, welche Tage nach der Infusion schlecht sind, aber auch irgendwie mit dem Wissen, dass es danach doch wieder weitergehen kann. Das sind so Gedanken, die ich jetzt bekäme, vielleicht, hey, ich pack das auch, so von wegen, ey, du bist noch jung, verhältnismäßig, gut im Saft, sag ich mal. Ja. Das vielleicht kann dein Körper das jetzt noch ertragen. Und es gibt ja durchaus auch gerade rückblickend Studien, die jetzt auch sagen, ey, ein TKI mit einer Chemo kombiniert, wirkt vielleicht noch länger und so weiter und so fort. Also so ganz abgeneigt wäre ich davon nicht, zumal ich vielleicht dann die Hoffnung hätte, wir haben dann erstmal mehr Zeit gewonnen und können dann vielleicht mehr auf was Experimentelles im Anschluss gehen. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie sehr die Onkologen einschätzen, dass der Krebs jetzt, der Progress quasi fortschreitet. Wenn das jetzt wirklich am Explodieren ist, dann würde ich mich da wahrscheinlich zu hinreißen lassen. Ich glaube, du hättest da größere Probleme mit, oder? Also Chemo, ich weiß, dass wir da schon ein paar Mal drüber gesprochen haben.
Ja, und du absolut hast, kein Chemo-Fan, ich weiß. Ich weiß, wo du raus ist, aber ich habe die Frage fand ich erst super geil, habe sie dann aufgeschrieben und hatte dann auch noch eben gedacht, eigentlich Blödsinn, weil ich würde das nehmen, was nach einer Rehbiopsie empfohlen wird. Also wenn die einen bestimmten Marker finden und der Marker ist jetzt nur in der Studie, nämlich die Studie, wenn aber jetzt zum Beispiel sagt, ja, bei mir BRCA sehr anfällig für Cisplatin, dann würde ich halt das nehmen. Und meine Zweitlinie, wo ich jetzt denke, ich möchte ja eigentlich Tagrisso Osimertinib niemals aufgeben, also so lange wie möglich nicht, wäre bei mir tatsächlich ja Bestrahlung, vielleicht in einer Form von was sehr, sehr gesteuerten, ne? Also irgendwie stereotaktische Bestrahlung, wäre ja auch meine Zweitlinie. Das ist ja auch ein, Bestrahlung ist ja sehr klassisch, ne?
Ja, genau. Also ich will das auch nicht, ich will, Chemo würde ich auch niemals verteufeln. Wir haben natürlich jetzt bei uns die Situation, dass wir mit den TKIs einfach auch mit sehr vielen Nebenwirkungen zwar, aber per se vielleicht besser in der Therapie vielleicht unterwegs sind, weil die Nebenwirkungen im Vergleich zu einer Chemo viel weniger sein können. So, das ja, ist das auch ist, immer sehr individuell natürlich.
Das ist ne? so. Da müssen wir gleich drum rumgehen. Wir haben jetzt einen Luxus, in dem wir ziemlich viele Nebenwirkungen haben, aber wir können sie steuern oder wir können sie handeln in irgendeiner Art und Weise. Und wir haben einfach beide Angst, dass sie anders werden oder schlechter werden oder Wesensveränderungen und sowas. Das ist ja, selbst du hast noch ein TKI in der Hinterhand und trotzdem, ich sag mal, scheust du diesen Wechsel, weil du einfach mit deinem jetzigen Leben so zufrieden bist.
Und du hast ja faktisch durch die Therapie, die jetzt halt zielgerichtet ist, also in den Zellen, die problematisch sind, sag ich mal, wird angegriffen, während du halt mit der Chemo erstmal, weißt du, viele Zellen triffst und nicht jetzt zielgerichtet unterwegs. Und das macht den Unterschied aus. Und deshalb, ich will es trotzdem, das ist wahrscheinlich der richtige Weg, den dann zu gehen. Und gleichzeitig habe ich jetzt über die ganze Zeit sehr viel auch über Studien erfahren, dass man nicht jetzt das Versuchskaninchen ist, sondern dass es sehr viel bringt, dass man engmaschig kontrolliert wird, dass ganz viele tolle Medikamente daraus entstehen. Aber natürlich kann man auch ist nicht jede Studie gleich. Man muss das schon auch verstehen, welches Medikament wofür genutzt wird, warum und welche Versprechungen dahinter sind und welche Arme dann gegen was getestet werden und so. Ja. Also das ist nicht jede Studie ist gleich.
Nein, aber deswegen super, ja die Rehbiopsie. Ja, dass du die Rehbiopsie auf dem Tisch hast, damit du alle Karten auf dem Tisch hast. Was kann ich nehmen? Was kommt in Frage? Und dann musst du dich am Ende des Tages mit deinem Ärzteteam für eine Karte entscheiden. Ja. Darum geht's ja. Ja, du setzt alles auf eine Karte. Und hoffentlich geht's für uns gut. Ja.
Zuschauer könnten jetzt auch denken, was reden die da eigentlich? So hypothetisch.
Labern rum.
Dies, das, jenes. Aber das ist wirklich so, dass man manchmal im Bett liegt oder sonst irgendwo und genau über diese Dinge nachdenkt.
3 Uhr nachts.
Es geht ja um das eigene Leben. Und dann fragt man sich, was ist denn, wenn im nächsten Staging dies und jenes passieren würde? Dann würde vielleicht das sein. Aber wenn die nächste Tablette, jetzt in meinem Fall, vielleicht gar nicht anschlägt, dann stehst du ganz schnell mit einem Rücken zur Wand. Und dann kommst du nämlich genau zu solchen Überlegungen. Welche Studie gibt es denn? Ah, wäre die für mich überhaupt offen? Was würde das beinhalten?
Ich google mal eben schnell.
Genau. Oder ist dann die Chemo laut Leitlinie dann schon irgendwie angesagt? Oder bestrahlen wir noch? Und von daher, das klingt alles immer sehr hypothetisch. Ist es auch, aber weil ja jetzt konkret nichts ansteht. Aber das sind Dinge, mit denen wir uns schon tagtäglich
irgendwo beschäftigen. Absolut. Ja, genau, weil man immer denkt, was kommt denn jetzt, wenn es schief geht? Ne?
Ja.
Und da wir alle 3 Monate ein Staging machen, beschäftigt mich das auch alle 3 Monate mindestens. Plus zwischendurch, wenn irgendwelche Neuigkeiten über neue Studien oder so kommen. Mhm. Oder ich wieder zu viel Schmerzen habe, wo ich dann denke, ah, warte, kümmere dich mal lieber schon mal. Irgendwas ist da, ne?
Ja. Ich starte mal mit meiner dritten Frage. Ich weiß, wie du es am Anfang gehandhabt hast, aber wie ist dir das denn mittlerweile bezüglich Zusatzinfos über deine Erkrankung? Willst du immer noch alles wissen oder beschränkst du dich mittlerweile irgendwie doch ein bisschen auf das Nötigste, weil du vielleicht, keine Ahnung, gemerkt hast, jetzt bin ich schon lange in Therapie und jetzt will ich doch nicht mehr alles genau wissen?
Ja, manchmal wünschte ich, ich wüsste nicht alles. Also, wenn du denn...
Oh, das ist ja nochmal eine Perspektive, ja, stimmt.
Ja, also das habe ich so akut ja auch im November gehabt, wenn man gesagt bekommt, aus deiner Studie sind schon 85% nicht mehr da. Das war schon hart. Dann mit TP53 aktiv bei mir, dass es Tagrisso nicht gut wirkt, da habe ich auch schon, das habe ich nach einem Jahr oder so erfahren oder einem halben Jahr. Da habe ich natürlich auch gedacht, oh, Schiete, und wollte mich vorbereiten, dass Tagrisso nur kurz wirkt. Jetzt wirkt es 3,5 Jahre. Also dann auch wieder, glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast irgendwie. Oder wir sind so jung, wir sind so einzigartig, dass das wieder nicht einfach in diese ganze durchschnittliche Altersgruppe reinpasst. Ne? Unser Immunsystem ist dann auch wieder ein bisschen anders. Nee, aber ich glaube, wenn ich das abschließend jetzt so beantworten müsste, ich will weiter informiert bleiben, ich will weiter alles wissen, weil ich glaube, mir das 1-2 Wege mehr offen hält, als wenn ich unwissend wäre. Also ich glaube schon, dass mein Wissen mir einige Türen offen hält, wenn dann ja diese Auswertung von der Rebiopsie oder was auch immer dann kommt oder Entscheidungswege aufgehen, dass ich dann mit meinem Wissen, was ich habe, diese Entscheidungswege auch besser mit meinen Ärzten diskutieren kann. Also beispielsweise Kofaktoren, die ich dann benennen kann. Was ist mit den Co-Faktoren? Ist das okay? Oder haben Sie daran gedacht? Oder also ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit meinem Wissen Weg, über meine Krankheit. Ja.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Also ich lese vielleicht nicht jede Studie bis ins Detail, aber ich verschaffe mir immer schon den Überblick, was gerade läuft, welche neuen Studien es gibt, welche Wirkungsweisen irgendwo passieren und alleine die Gespräche mit den Ärzten zeigen eigentlich, finde ich, dass das, dass man ein bisschen mehr auf Augenhöhe auch agieren kann. So, also nicht nur zwischenmenschlich, sondern manchmal hilft auch, das eine oder andere Fachwissen im Hinterkopf zu haben.
Ja, das ist ja so, wie wir auch vorhin schon sagten. Ich sag mal, du hast jetzt eine Rebiopsie bekommen. Rebiopsie, ich glaube, in diesem Podcast schon 28 Mal gesagt.
Ja.
Wenn
liegt
du die
am Thema.
Bekommst, ja, irgendwie die Auswertung davon bekommst, von der molekularen Testung oder den Next Generation Sequencing und kriegst halt die Auswertung, was jetzt da passiert ist mit deinem Tumor, dann hast du ja, ich sag mal, 4 Therapieoptionen auf dem Tisch. Und dann gibt es in den meisten Fällen ja nicht die eine Karte, die richtig ist, also das eine Ass, sondern das ist so eine Verteilung, ne? Mhm. 20-10% Chance, 60. Mhm. Und du nimmst ja dann die 60-prozentige Chance mit deinem Ärzteteam. Aber je mehr Infos du da reingibst oder auch bekommst durch irgendwelche Screenings oder Tests, je mehr kannst du diese prozentuale Wahrscheinlichkeit auf eine Karte halt erhöhen.
Ja.
Und darum geht's eigentlich, ne? Und dadurch glaube ich, dass die Informationen einfach sehr, sehr wichtig sind.
Ja, glaube ich auch.
Ja, dann kommen wir zu der 4. für dich. Also wir sind schon weit fortgeschritten. Hilft es dir, wenn 2 Ärzte dieselben Bilder unterschiedlich bewerten oder verunsichert dich das eher?
Im ersten Moment verunsichernd ist das natürlich. Ja, kommt natürlich irgendwie so ein bisschen auf die Sachlage an. Also wenn jemand sagt, klarer Progress und die andere Person sagt, da ist nichts, dann hat man natürlich ein Problem. Aber dann würde man vielleicht tatsächlich nochmal irgendwo eine dritte Meinung einholen oder das tatsächlich mit diesen beiden Personen auch ansprechen, dass das ja irgendwie nicht sein kann, dass die eine Person dies und die andere Person das sieht. ich hoffe, dass uns vielleicht in Zukunft da auch ein bisschen die KI hilft. Ich habe gehört oder letztens gelesen in der Mutmachergruppe, dass es ja auch teilweise jetzt schon so einzelne Radiologie-Praxen gibt, wo man Zusatzdienst mit KI buchen kann. Da muss ich mal bei mir vor Ort auch mal nachfragen, habe ich mir schon hinter die Ohren geschrieben. Aber ja, ich glaube, ich würde es offen ansprechen und hoffe dadurch dann quasi das beste Ergebnis zu bekommen, weil entweder sieht irgendjemand seinen Fehler ein, wenn es denn einen Fehler gab, oder beide müssen sich so ein bisschen relativieren und dann trifft man sich in der Mitte. Also, und daraus das Ergebnis wäre mir dann schon wieder so ein Next-Level-Stufe, weil dann haben vier Augen oder mit mir dann vielleicht sogar sechs Augen drüber geschaut, drüber gesprochen, und dann würde ich das Ergebnis als qualitativ noch höher einschätzen.
Stehst noch mehr hinter, ne?
Genau. Ja. Aber ja, das also habe ich jetzt noch nicht so gehabt. Was ich aber schon hatte, ist, dass eine Einschätzung von einem Radiologen gegeben wurde, mein Onkologe nicht ganz klar der Meinung gefolgt ist und deshalb nochmal eine interne andere Meinung nochmal angefragt hat. Und also das habe ich schon mal gehabt. Also, dass selbst der Onkologe, der vielleicht dann in dem Fall nicht nur das jetzige Bild mit dem vorherigen verglichen hat, sondern sich mal eben die 5 Minuten Zeit genommen hat, um quasi den Gesamtverlauf seit Erstdiagnose die Bilder anzuschauen und im Zeitverlauf dann zu einem anderen Ergebnis kommen würde. Und wenn man dann vielleicht sogar noch mal jemand zur Rate zieht, das ist natürlich dann super. Aber ja, genau. Also ich gehe mal mit der Aussage, viele Augen helfen nicht unbedingt viel, wenn aber viele Augen miteinander sprechen im Nachgang und dann das gemeinsame Ergebnis finden, wo alle hinterstehen können, dann hat man was gewonnen.
Ja, ich glaube, ich hätte es auch so gemacht wie du. Ich hätte die beiden mit ihren Aussagen konfrontiert, also gesagt, du, der andere sagt aber das, und wie kannst du mir das erklären? Und sonst muss halt eine dritte,
genau,
so eine Art Schiedsrichter her, ne?
Ja. Der
hilft ja nichts.
Ja, genau. Ja, dann kommen wir doch mal einfach zur nächsten Frage. Das wäre meine vierte an dich. Da geht's letztendlich so ein bisschen auch vielleicht um Rebiopsie, kann man so verstehen. Einfacher Test, ich sage jetzt mal Blutabnahme, Liquid Biopsy vielleicht in so einem Rahmen, oder ein genauerer, aber aufwendigerer Eingriff, also das Versprechen eines genaueren Ergebnisses vielleicht dadurch. Also sprich, dass man vielleicht, ich sag mal, histologisch oder molekular dann doch was testet, dafür aber einen Eingriff körperlich, eine OP vielleicht durchführen muss, die dich vielleicht dann auch noch mal ein bisschen aus den Latschen haut, weil vielleicht irgendwelche, ja, keine Ahnung, irgendwelche Substanzen noch gegeben werden müssen, Narkose oder der Eingriff an sich schon schwieriger ist. Wo wirst du mehr mit zufrieden sein? Erstmal die einfache Lösung und damit dann leben, oder würdest du direkt auf die maximale Genauigkeit trotz OP-Risiken gehen?
Ja, witzig, dass du das ansprichst, weil da habe ich oft drüber nachgedacht in letzter Zeit. Und zwar ist bei mir, ich habe eine Pleurakarzinose, um genau zu sein, also Adenokarzinom, also Lungenkrebs mit einer Pleurakarzinose, dass die Metastasen schon in dem Rippenfell sind, plus einer Pleurodese. Und da habe ich mir schon oft gefragt, oder habe ich mich oft gefragt, ja, was machen wir denn eigentlich? Also wenn da irgendwas Verdächtiges ist, diese OP, die ich damals hatte, ne, diese Pleurodese, und dieses damit auch mit der Watz geht man trotzdem zwischen den Rippen lang und das ist alles sehr schmerzhaft. Ich hatte ja eine Morphiumpumpe und so weiter. Wahrscheinlich kam das durch die Pleurodese. Aber ich hätte Respekt vor diesem ganzen, vor der OP, von der Narkose, ja, vor dem, dass sie da rangehen, dass sie da nochmal rumschneiden und so. Ich würde tatsächlich schauen, wie eindeutig das auf den Bildern ist. Also kann man das CT gesteuert punktieren? Wäre mir lieber.
Ja.
Dann würde ich natürlich auch erstmal eine Liquid Biopsy anfragen, ob die das machen würden. Also ohne Eingriff, nur mit Blut. Oder mein Joker in der Hinterhand bei Progress vielleicht noch, wenn sie jemand gehört hat, die Folge mit Melanie Janning, die diagnostische Leukapherese. Wenn man nicht rankommt, würde ich Melanie nochmal fragen, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, vielleicht über die Leukapherese das zu lösen, also über eine Blutwäsche mit Zentrifuge, wo man die ctDNA ausschleust und viel, viel mehr rauskriegt als bei einer Liquid Biopsy. Irgendwas, was nicht einen Eingriff gebräuchte. Wenn ich jetzt außerhalb meiner Pleurodese, also ich sag mal an der Niere oder wo auch immer, ich glaube, dann würde mir diese OP oder die Punktion leichter fallen. Bei mir ist halt mit dieser undurchsichtigen Position, was ist jetzt Pleurodese, was ist Metastase, wäre mir eine OP irgendwie unwohl, muss ich sagen. Also
ja, das kann ich nachvollziehen. Generell hat man ja so ein bisschen kleine Phobie gegenüber Operationen, langen Krankenhausaufenthalten, gerade nach diesen ganzen Geschichten bei dir vielleicht sogar noch mehr als bei mir.
Ja, ich habe ein kleines Krankenhaustrauma, muss ich sagen, glaube ich, da bekommen.
Ja, wenn du in Narkose gehst und denkst, da wird eine Biopsie gemacht und dann halt anders aufwachst mit einer Morphinpumpe und Co., ne? Eine Morphiumpumpe, dann ist das schon übel.
Hat so mein Chirurgenvertrauen echt stark erschüttert.
Ja, also, kann ich nachvollziehen. Ja.
Also ich wäre eher wirklich so bei der möglichst OP-losen Variante, ja.
Okay, ja, weiß gar nicht. Also ich Liquid Biopsy bin ich immer offen für, aber bin mir auch bewusst, dass letztendlich die wahrscheinlich noch nicht so sensitiv genug ist, dass man einzig und allein darauf seine Therapieentscheidung stützen würde. Von daher würde ich dir wahrscheinlich folgen. Alles, was man mit minimal invasiven, problematischen Eingriffen irgendwie erledigen kann, bin ich dabei. Aber am Ende des Tages würde ich auch in den sauren Apfel beißen, wenn es nicht anders geht. Also das würdest du wahrscheinlich genauso. Ne? Also,
ja, na klar. Aber vielleicht haben wir auch Glück, dass die nächsten Jahre dafür sorgen, dass die Liquid Biopsy noch viel sensitiver wird. Ne?
Genau.
Ja, dann ist schon meine letzte Frage an dich, mein Lieber. Ja. Und zwar, die ist jetzt punktgenau auf deine jetzige Situation und die wird dich wahrscheinlich ein bisschen herausfordern. Was wäre für dich schlimmer? Zu früh wechseln, also in eine andere Linie, Zweitlinie, Drittlinie, oder zu spät und damit vielleicht eine Chance verpassen?
Ja, das ist ja genau mein Leben gerade, die Fragen, die ich mir täglich stelle. Ja. Ich jetzt gerade weiß ich es nicht. Ich versuche das jetzt mal direkt live zu beantworten. Schwierig. Das ist ein richtiges Dilemma, was man irgendwie gar nicht beantworten kann, weil man das Ergebnis natürlich nicht kennt. Und
du hast keine harten Fakten.
Genau, man hat keine harten Fakten. Es gibt keine Studien. Oftmals haben Leute das noch nicht gemacht. Dann gibt es natürlich Ärzte oder Onkologen, die, ich sag mal, ein bisschen aktiver und experimentierfreudiger vielleicht irgendwo sind, aber in der Vergangenheit auch schon damit, also das machen die nicht aus Schieren, Scharen, Dudel, sondern die haben dann schon ihre Ansätze, warum, wieso, weshalb sie zu dieser Entscheidung kämen. Aber leitlinientechnisch wäre das wahrscheinlich dann trotzdem nicht immer, dass man jetzt sagt, komm, proaktiv tauschen, weil es ist, du siehst schon, ich schwimme hier ganz schön. Aber ja, auf die Frage zurückzukommen, was würde ich mehr bereuen? Hast du nach dem Bereuen gefragt? Weiß ich gar nicht. Ja, aber ist ja auch egal.
Was für dich schlimmer wäre? Also zu früh und damit so, sag ich mal, das erste Medikament zu früh absetzen und zu vielleicht Zeit klauen oder zu spät, ne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich wäre zu spät schlimmer, weil zu spät kann schlimmere Folgen haben vielleicht. Also das ist alles hypothetisch, das ist alles irgendwie ins Wolkenreich gesponnen, ne?
Ich glaube auch, dass zu spät vielleicht eher mein Ding wäre, so dass ich da mehr mit hadern würde, weil du kannst es ja hinten raus nicht wissen, weil du wirst niemals die Chance haben, den anderen Weg zu gehen. Und viel wichtiger ist es, glaube ich, in dem Moment, in dem eine Entscheidung getroffen wird, dann auch zu sagen, das ist meine Entscheidung. Und weil ich gerade so das Wort bereuen benutze, das nicht zu bereuen. Weil ich glaube, das ist ganz schlimm, wenn man dann mit irgendwie was hadert.
Ja, nee, hadern darfst du nicht, nee.
Nee, genau. Und von daher glaube ich, eine bewusste Entscheidung für einen früheren Wechsel, der aber, ja, wie gesagt, bewusst getroffen wird.
Bedacht.
Ja, auch Bedacht oder bedacht ist das gute Wort. Bedacht ist ein gutes Wort, weil man sieht ja schon auf gewissen Bildern, dass da vielleicht ein kleiner Progress ist. Auch wenn er sehr langsam ist, ist er da. Und wenn sich das jetzt bei mir, jetzt bleiben wir bei meinem Fall, tatsächlich über die nächsten Bildgebungsprozesse noch weiter zeigen sollte, dann wäre ich, glaube ich, eher bereit, die Entscheidung zu treffen. Nee, das stimmt. Wir könnten das wahrscheinlich noch weiter ziehen, aber lieber nicht warten, bis es da irgendwo plötzlich so ein Kipppunkt erreicht und dann plötzlich irgendwie alles explodiert, sondern wir werten das jetzt schon als vollwertigen Progress und wechseln. Und mit der Entscheidung kann ich, glaube ich, besser leben, als wenn ich dann mich nachher irgendwie in den Hintern beißen würde, wenn dann plötzlich dann doch wieder alles leuchtet wie ein roter Tannenbaum und ich mir dann die Frage stellen würde, hättest du das vermeiden können, indem du früher gewechselt wärst? Schwierig, weil das ist immer so hypothetisch, aber genau das ist es ja wieder, dass wir uns genau diese Fragen halt immer stellen und ich mir jetzt momentan sehr, sehr häufig, aber alleine, dass du die Frage jetzt so gestellt hast, hat mich jetzt auch schon nochmal wieder einen Schritt näher gebracht. Ich hoffe aber eher auf einen CT im Juli, dass
ja was Gutes.
Alles picobello. Kannst den Sommer genießen.
Also ich kenne dich ja sehr gut und ich hätte für dich auch die Frage, also ich hätte auch gesagt, wenn jetzt das rückläufig ist, wirst du nicht wechseln. Und wenn das sich jetzt verschärft oder das ein richtiges Ausrufezeichen kommt, dann wirst du sofort wechseln.
Ja, genau.
Ja.
Dann bleibt mir keine Wahl und ich habe ja immer, man hält ja intern im Kopf, hat man ja so ein paar Daten, so irgendwie jetzt bin ich zwei Jahre und ein paar Monate in dieser Therapie und natürlich würde ich auch gerne die drei Jahre damit voll machen oder von mir aus auch fünf Jahre oder mehr. Aber da kommen wir wieder so zu diesem Punkt, wie lange hält man an etwas fest, obwohl da vielleicht schon zwar kleine Vorzeichen sind, aber da sind Vorzeichen. Und ich glaube, im Rahmen der ALK-Therapien habe ich in diesem Fall die Möglichkeit.
Pfeile im Köcher.
Auf genau, und die sind nachweislich gut und da einfach mal ein von zu nehmen. Ja, genau. Also lieber früher als zu spät. Als zu
spät, ja.
Okay, damit habe ich es ausgesprochen. Frage 5 für dich.
Ja.
Ja, du hast letztendlich deine normalen Befunde im CT, aber plötzlich tritt noch ein Nebenbefund auf, der irgendwie noch eine neue Baustelle aufmachen könnte. Sofort alles klären oder erstmal beiseite schieben und im Großen und Ganzen ist alles stabil und deshalb schiebt man auch alles andere weg?
Nebenbefund wäre wahrscheinlich doch, dass irgendwo was wächst, ne? Also halt nicht in der Lunge, sondern irgendwo anders.
Vielleicht irgendwo anders. Eine
Auffälligkeit ist. Mhm. Ja, ich würde es auf jeden Fall abklären lassen, denke ich. Es kommt drauf an, wie meine Ärzte das sehen. Ich glaube, wenn meine Ärzte unisono sagen, lass mal abwarten.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass ich mich auf 3 Monate weichklopfen lassen würde. Ich glaube eher, dass ich sowas machen würde, was du jetzt machst. Ich sag mal, in 4 Wochen Sono und nochmal gucken. Mhm. Oder wir machen nochmal in 4 Wochen MRT, CT, je nachdem, was da ist. Gucken uns das nochmal an. Wir gehen auf der Spur. Wir haben vielleicht noch einen anderen Blutwert, weiß ich, einen Tumormarker oder sowas, um zu schauen, verändert sich das? Also unbeobachtet lassen würde ich es auf gar keinen Fall.
Darf man wahrscheinlich auch nicht. So, wenn ich auch so darüber nachdenke, dafür wird man viel zu nervös sein. Ja, nee, kann man nicht. Du hast natürlich immer so Kleinigkeiten, die sich auch ganz normal in dem Körper mal entwickeln, durch Infekte, durch dies und das und jenes. Und jedes Mal, wenn man es sich rational erklären kann, trotzdem alle Pferde scheu zu machen, ist auch immer problematisch, aber gar nichts tun und dann einfach nur zu hoffen, dass alles wieder gut wird, das können wir halt nicht.
Das sind wir halt nicht, ne? Das ist vielleicht auch speziell bei uns beiden so, aber denk mal dran, wo ich das an der Hüfte hatte. Und bei mir geht ja sehr viel um Muskeln, die sich zersetzen und angegriffen werden oder entzünden, wie bei dir auch. Wir haben auch diesen CK-Wert, den man nennt, der immer bei uns irgendwie weit weg ist, bei der Zwischengut und Böse. Und dann hast du an der Hüfte was und denkst, ah, shit, jetzt hast du da Knochenmetastase, weiß ich was. Dann kriegst du ein MRT oder ein CT, da steht dann drauf, nö, ist nix. Ja, und auf einmal denkst du, ja, dann reicht ja auch ein bisschen Pferdesalbe und nochmal eben ein bisschen bewegen oder besser stretchen oder dehnen und leicht und nicht mehr so viel machen oder dies oder das weglassen. Und auf einmal sagt der Kopf ja wieder alles in Ordnung, weil du einfach als Krebsi in so einem Endstadium total das Körpergefühl verlierst. Ne? Du vertraust dem Körper nicht mehr. Es geht wahrscheinlich allen auch so, auch die krebsfrei sind, die müssen wahrscheinlich auch erstmal lernen, mit dem Körper wieder klar zu kommen, beziehungsweise dem das Vertrauen zu schenken. Ne?
Ja, aber also wir hatten das Erlebnis ja auch schon, dass uns, wo du gerade Pferdesalbe sagst, dachte ich nochmal an diese ganze Phase vor der Erstdiagnose, ja, dass man dann mit Rückenschmerzen zu dem Hausarzt, zu Orthopäden, Corona, ach, sie haben einen Bürojob, ach gut, dann ist natürlich alles klar, bewegen sie sich doch nochmal ein bisschen wieder mehr und am Ende des Tages, tralali, tralala, palliativer Lungenkrebs mit einer metastasierten Wirbelsäule. So,
ne? Wie lange hat sich mein Hausarzt gewehrt, mich zum Orthopäden zu schicken? Also bestimmt 9 Monate oder so. Also das ist wirklich verrückt.
Das hatten wir jetzt auch bei unserer Selbsthilfegruppe da zuletzt auch das Thema, dass wieder alle ähnliche Geschichten erzählt haben, dass sie von A nach B geschickt wurden. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Schicksal dieser konkreten Krankheit, dass man jüngere Leute, fitte Leute da plötzlich mit so einer Diagnose im Endstadium dann irgendwie konfrontiert und dadurch, da bricht was, dass man wie du schon sagtest, das Vertrauen dann nicht mehr so in den Körper aufbauen kann oder halt auch in Therapievorschläge, die so ein bisschen, ich will nicht sagen belanglos, Physiotherapie kann immer gut sein, aber es erinnert einen sehr an damals, würde ich sagen.
Ja, und besonders, wie haben wir auch im Lungenkrebskreis gehabt, wenn da versucht dich einer einzurenken und weiß ich was und spritze hier und spritze da und dann kriegst du die Diagnose und dann auf einmal will dich kein Physio mehr anfassen, weil du überall Metastasen hast und die ja zu Recht da nicht mehr rumbrechen wollen. Ne? Und vorher hat da irgendwie 9 Monate jemand an dir rumgebrochen. Das ist natürlich, im Nachhinein, wo denkst du, boah.
Wahnsinn.
Also, Wahnsinn, genau. Ja.
Ja. Das waren tolle Fragen, du.
Ja, ich hoffe, wir haben die Zuhörer nicht allzu sehr mit Fachchinesisch vollgesabbelt, aber ich glaube, es war
lehrreich für mich. Ich habe schon alleine selber wieder was über mich selber gelernt.
Ja, genau.
Dass ich jetzt schon weiß, wahrscheinlich habe ich es ja schon im Kopf, aber wenn man es dann mal ausspricht, ich bin meiner Therapieentscheidung näher gekommen, falls was sein sollte.
Ja, wir sind ja nicht nur die kleinste Selbsthilfegruppe Gruppe der Welt, wir sind ja auch noch die kleinste Therapiegruppe der Welt. Wir therapieren uns ja wirklich sehr oft auch selber psychoonkologisch. Soweit wir das können, aber wir spiegeln uns immer gegenseitig ganz gut, auch im privaten Verhalten. Und ich glaube, das bringt uns auch immer als Menschen irgendwie weiter. Also mich auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja. Alles klar. Guti, mein Lieber. Dann haben wir jetzt Feierabend.
Ja.
Und
ist dunkel draußen.
Ja, ich wollte gerade sagen. Schlaf schön.
Ja, und ebenso. Schönen Abend. Schöne Grüße an euch da draußen.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.